Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Es mag für viele, wahrscheinlich die meisten von uns, völlig uninteressant sein, ob es in dem Land, das man sich für seinen Urlaub in der Welt ausgesucht hat, noch Gletscher vorhanden sind. Wer wegen eines Urlaubs am Meer und in der Sonne in Urlaub fährt, wird kaum ein Interesse daran haben, auch einen Gletscher sehen oder gar fühlen zu können. Stimmt. Aber ganz anders sieht das vielleicht schon bei denjenigen aus, die ein Land mit seiner gesamten Vielfalt im wahrsten Sinne des Wortes erfahren wollen. Da wird ein Gletscherbesuch schon eher auf der To-Do-Liste stehen. Und wer vielleicht ein Winter- oder ein Eisliebhaber ist, der legt schon richtig Wert darauf, die Gletscher eines Landes sehen und betreten zu können. Wer darin sein großes Interesse findet, der kann jetzt allerdings ein Land als Urlaubsziel streichen. Venezuela. Wie Spektrum der Wissenschaft gemeldet hat, gab es in diesem südamerikanischen Staat bis zur Jahrtausendwende ins 20. Jahrhundert noch insgesamt 6 Gletscher. Im Jahr 1910 betrug die gesamte Gletscherfläche des Staates rund 1000 Quadratkilometer. In den 100 Jahren bis 2011 verschwanden 5 der 6 Gletscher ganz, wobei sich die Verluste nach 1998 noch beschleunigt hatten. Seit 2016 betrugen die Verluste 17% pro Jahr. Grund für die Entwicklung ist der Klimawandel. Die Temperaturen lagen 3 bis 4 Grad über dem langjährigen Mittel und hinzu kam ein Rückkopplungseffekt. Die kleiner gewordenen Eisflächen führten zu weniger Reflexion der Wärmestrahlung, die größer werdenden dunklen Flächen konnten sich aufwärmen und dem verbliebenen Eis zusätzlich zusetzen. Jetzt also ist auch der letzte Gletscher des Landes, der auch noch nach einem berühmten Deutschen benannt ist, nämlich der Humboldt-Gletscher, auf eine Größe unter 2 Hektar geschrumpft und kann daher qua Definition nicht mehr als Gletscher, sondern nur noch als Eisfeld ausgegeben werden. Kaum ist die Gletscherfreiheit dieses Staates gemeldet worden, zeichnen sich ähnliche Entwicklungen aber auch für andere Staaten ab. Zu den Kandidaten gehören beispielsweise Mexiko, Indonesien, jedenfalls auf der Insel Neuguinea, und Slowenien. Und auch Deutschland wird in absehbarer Zeit gletscherfrei werden. Bis 2035 könnten die verbliebenen Eiszungen so weit geschrumpft sein, dass sie ihren Status als Gletscher verlieren. Bereits im September 2022 wurde dem südlichen Schneeferner, der Zugspitze, der Titel Gletscher mangels Masse entzogen. Aber die Entwicklung ist nicht auf Staaten beschränkt. Nach einer Studie der Universitäten Erlangen-Nürnberg, Otago in Neuseeland, Massachusetts in den USA und Innsbruck auf der Basis von Satellitenaufnahmen schrumpften die zugegeben wenigen Gletscher des gesamten Kontinents Afrika rasch und könnten bis zur Mitte unseres Jahrhunderts verschwunden sein. Allein in den letzten 20 Jahren haben sich danach auf dem 6000 Meter hohen Kilimanjaro in Tansania, dem etwa 5300 Meter hohen Mount Kenya in Kenia und dem rund 5100 Meter hohen Ruwenzori-Gebirge an der Grenze zwischen Uganda und der Demokratischen Republik Kongo die Eisflächen mehr als halbiert. Und vergleicht man die Entwicklung über den Zeitraum seit der Jahrtausendwende zum 20. Jahrhundert bis 2021, 2022, so ergab sich ein noch eindeutigeres Bild. Die größte Eisfläche Afrikas am Kilimanjaro ist von 11,4 Quadratkilometern im Jahr 1900 auf 0,98 Quadratkilometer zurückgegangen. Am Mount Kenya schrumpfte das Eis von 1,64 Quadratkilometern im Jahr 1899 auf 0,07 Quadratkilometer. und im Ruwenzori-Gebirge von 6,51 Quadratkilometern im Jahr 1906 auf 0,38 Quadratkilometer. Anne Hinzmann von der Universität Erlangen-Nürnberg, eine der beteiligten Forscherinnen, fasste das so zusammen. Seit die Gletscherflächen um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert zum ersten Mal kartiert wurden, sind mehr als 90% ihrer Flächen verschwunden. Zitat Ende. Im Vergleich zu der Entwicklung in Venezuela ist der Ursachenzusammenhang allerdings ein anderer. Denn die afrikanischen Flächen liegen so hoch, dass das Abschmelzen nicht auf die steigenden Temperaturen zurückgeführt werden kann, sondern auf die sinkenden Niederschläge in den Regenzeiten, die weniger Eis neu entstehen lassen. Und zu mehr wolkenlosen Tagen, so dass der Sonnenschein auch bei Minusgraden das Eis schmelzen lässt. Wer also noch Gletscher in Afrika sehen und besuchen will, muss sich langsam beeilen. Er hat allenfalls noch 25 Jahre Zeit dazu. Manchmal wird in jüngerer Zeit der Eindruck erweckt, dass die politischen Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltschäden nicht so wichtig seien oder doch kaum wirklich Wirkungen hätten. So wird ja schon länger über die Wirksamkeit der Umweltzonen diskutiert. Dazu hat vor kurzem das Berliner Klimaforschungsinstitut MCC, das steht für Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, gemeinsam mit den Universitäten Frankfurt am Main und Maastricht eine Studie vorgelegt, die den langfristigen Nutzen städtischer Umweltzonen betrachtet hat und belegt. Das Forschungsteam hat auf Deutschland geschaut und sich unter anderem auf amtliche Erhebungen zur Luftqualität sowie anonymisierte Patientendaten des größten Krankenkassenverbunds AOK, der etwa ein Drittel der Bevölkerung abdeckt, gestützt. Im Fokus standen die Arzneiverschreibungen für eine 500.000 neugeborener Kinder mit Wohnsitz im städtischen Umfeld in den Jahren 2006, das war 2 Jahre vor Start der ersten Umweltzone in Deutschland, bis zum Jahr 2017. Hanna Klauber, eine der beteiligten Wissenschaftlerinnen und die Leitautorin der Studie, sagt dazu: Um die Kausalbeziehungen zu isolieren, arbeiten wir ähnlich wie in einem Laborexperiment mit Versuchs- und Kontrollgruppe. Wir vergleichen Kinder mit Geburt vor und nach Einführung des Fahrverbots mit einer Kontrollgruppe von Kindern aus Städten, die erst später eine Umweltzone eingeführt haben und die in Bezug auf Wetterbedingungen und soziale Strukturen ähnlich sind. Zitat Ende. Mit dieser Methode lässt sich der in den Blick genommene Ursache-Wirkungszusammenhang beziffern. Wie stark die Gesundheit in den ersten 5 Lebensjahren von Kindern allein dadurch profitiert, dass es in der frühen Lebensphase von Empfängnis bis zum ersten Geburtstag den Schutz durch eine Umweltzone gibt. In dieser Zeit, in der sich die Körperzellen schnell teilen und für ihre Funktion programmiert werden, sind Kinder besonders anfällig für Umweltgifte. Die Studie bestätigt bisherige Ergebnisse, wonach Umweltzonen in Deutschland zu 5% weniger Feinstaubbelastung führten. Neu ist aber die Erkenntnis im Hinblick auf die Gesundheit. Und die Auswertung der Arzneiverschreibungen bringt bemerkenswerte neue Erkenntnisse. Die Umweltzonen bewirken hier für das Gesundheitssystem eine über 5 Jahre anhaltende deutliche Kostenentlastung, die sich zu 92% auf Asthmapräparate konzentriert. Die Zahl der Asthmaverschreibungen wurde nämlich um 13% gemindert. Insgesamt belegt die Datenanalyse rund 30 Millionen Euro weniger Arzneikosten bei den durch Umweltzonen geschützten Kindern bis 2017. Allein diese volkswirtschaftliche Ersparnis deckt laut der Studie schon 1/4 der hypothetischen Nachrüstungskosten für jene 200.000 älteren Dieselfahrzeuge ab, die bei Einführung der Umweltzonen nicht mal die einfachste, nämlich die rote Plakette, bekommen konnten und als erstes vom Fahrverbot betroffen waren. Und um die Kausalbeziehung sauber zu isolieren, beschränkt sich die Studie ja auch auf einen kleinen Ausschnitt, Der Nutzen davon, auch nach dem ersten Geburtsjahr in besserer Luft zu leben, wird nicht miterfasst. Auch nicht die vermiedenen Kosten ärztlicher Versorgung sowie alle Einsparungen nach dem 5. Geburtstag. Und schon gar nicht der langfristige Nutzen besserer Gesundheit für Bildungserfolg oder Erwerbsperspektiven. Eine ganz andere Untersuchung wirft den Blick auf das Angeln. Nicht selten sieht man dieses Hobby, jedenfalls in Deutschland, als einen reinen Zeitvertreib an. Mit dieser Vorstellung hat jetzt ein internationales Forschungsteam, darunter Robert Arlinghaus, Professor für integratives Fischereimanagement am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und der Humboldt-Universität zu Berlin, aufgeräumt. In der in Nature Food erschienenen Studie schätzt das Forschungsteam, dass weltweit mehr als 11% der jährlich gemeldeten Fänge in der Binnenfischerei durch die Freizeitfischerei in Seen und Flüssen realisiert werden. Robert Arlinghaus sagt dazu: Wir haben die ernährungsphysiologische und marktwirtschaftliche Bedeutung des Fischkonsums aus der Freizeitfischerei in 81 Ländern abgeschätzt. Und widerlegen die gängige Annahme, dass die Freizeitfischerei weltweit nur eine geringe Rolle für die Ernährung der Bevölkerung spielt. Selbstgefangener Fisch hat einen wichtigen Beitrag zur Selbstversorgung mit Proteinen und Mikronährstoffen. Zitat Ende. Rund 280 Millionen Freizeitanglerinnen und Angler entnehmen weltweit jährlich mehr als 1,3 Millionen Tonnen Fisch aus Binnengewässern. Damit trägt die Freizeitfischerei erheblich zum Gesamtfang der Binnenfischerei bei. Genauer gesagt werden 11,3% der offiziell gemeldeten 11,5 Millionen Tonnen Süßwasserfische in der Freizeitfischerei gefangen. In den globalen Fischfangstatistiken tauchen diese Zahlen allerdings überhaupt nicht auf, da die Freizeitfischerei dort einfach nicht erfasst wird. Dabei ist das Hobbyangeln heute in allen Industrieländern die dominierende Form der Binnenfischerei. Allein in Deutschland entnehmen Anglerinnen und Angler etwa 10-mal mehr Fisch aus Binnengewässern als die Berufsfischerei. Mehr als 3 Millionen Personen, die während der Freizeit auf Fischfang gehen, gibt es hierzulande, und in der EU angelt jeder Zehnte in der Bevölkerung. Nach Ländern betrachtet konsumieren Kanada, Polen und Argentinien pro Anglerin am meisten Fisch aus Binnengewässern. Und auch Deutschland ist mit Platz 6 unter den Top 10. Das hängt mit der Beliebtheit des Hobbys zusammen, aber auch mit dem Gebot, die gefangenen Fische zu verwerten. Das bedeutet nämlich, dass viele Anglerinnen und Angler auch angeln, um den selbst gefangenen Fisch zu verzehren. Welche Fischarten werden nun bevorzugt geangelt? Weltweit sind forellenartige Fische wie Bachforelle, Saibling und Lachs und auch Barsche, Zander oder Hechte bei Anglerinnen beliebt. In Europa und insbesondere in Deutschland kommen Karpfen und andere karpfenartige Fische, Aale sowie Welse als beliebte Speisefische hinzu. Mit etwa gleichen Anteilen dominieren in Deutschland die Forellen- und Karpfenartigen den anglerischen Fangertrag. Untersucht hat das Team um Professor Arlinghaus auch die Bedeutung der Freizeitfischerei für die Selbstversorgung mit wichtigen Nährstoffen. Ein wichtiger Faktor ist Vitamin B12, ein essentieller Mikronährstoff, der in Fischen reichlich vorkommt und für die menschliche Gesundheit wichtig ist. Unter anderem für die Knochen, die Bildung roter Blutkörperchen und die Nervenfunktion. Robert Arlinghaus ordnet die Ergebnisse wie folgt ein: Der ernährungsphysiologische Nutzen von geangeltem Fisch hängt stark von der Fischart und der entnommenen Menge ab, was wir in unseren Berechnungen berücksichtigt haben. Zitat Ende. Generell ist der ernährungsphysiologische Beitrag von selbstgefangenem Fisch am gesellschaftlichen Gesamtfischverzehr in Österreich, Weißrussland, Argentinien, Belgien und Polen besonders hoch. Beim Vitamin B12 profitieren vor allem Anglerinnen in Kanada und Bangladesch, da diese Personen nicht genügend Vitamin B12 über andere Fische und Meeresfrüchte aufnehmen. Die Forschenden ermitteln auch den Gesamtkonsumwert von Süßwasserfischen, die durch Freizeitfischerei gefangen werden, auf der Grundlage vergleichbarer Angebote zu lokalen Marktpreisen. Dieser betrug weltweit 9,95 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Kanada, China und die Vereinigten Staaten lagen hier an der Spitze. In 7 weiteren Ländern, darunter Deutschland, lag der Marktwert der geangelten Fische bei über 100 Millionen US-Dollar pro Jahr. Zitat: Das bestätigt unsere früheren Studien für Deutschland, wonach die Freizeitfischerei hierzulande ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Die soziale, wirtschaftliche und psychologische Bedeutung des Angelns geht aber über den Marktwert deutlich hinaus. In Deutschland werden über 50.000 Arbeitsplätze vom Angeln unterhalten, sagt Robert Arlinghaus. Allerdings auch die Freizeitfischerei steht vor den Herausforderungen des Klimawandels. Je nach Fischart und klimatischen Bedingungen wird die Anpassung unterschiedlich gut gelingen. Die Forscherinnen und Forscher identifizierten Island, Neuseeland, Dänemark und Kenia als die Länder mit der höchsten Klimasensitivität der in der Freizeitfischerei konsumierten Fischarten. Berücksichtigt man zusätzlich, in welchen Ländern besonders viele Fische von Anglerinnen konsumiert werden, zeigt sich, dass neben Kanada auch einige europäische Länder, darunter Deutschland, zu den besonders anfälligen Ländern gehören. Neben dem Klimawandel haben auch andere Umweltveränderungen, wie zum Beispiel der Gewässeraus- und Verbau, negative Auswirkungen auf den Fischertrag. Das Ergebnis dieser Studie ist von weitergehender Bedeutung. Robert Arlinghaus dazu, Zitat: Der Ernährungsaspekt der Freizeitfischerei sollte stärker in das Management von Binnengewässern einbezogen werden. Klima, Landnutzung, Wassernutzung, die Fragmentierung von Flusseinzugsgebieten und andere großräumige Einflüsse verändern die fischereiliche Nutzbarkeit und die Qualität der Freizeitfischerei. Die Folgen abnehmender Fischbestände und ihr Einfluss auf die Ernährung sollten bei Entscheidungen im Gewässermanagement berücksichtigt werden. Denn selbst gefangener Fisch gehört zu den nachhaltigsten tierischen Nahrungsmitteln überhaupt. Die Aufmerksamkeit erweckt. Die Überschrift heißt nämlich: Neues Proteingel verhindert schädliche Wirkung von Alkohol. Da horchen viele auf. Eine Forschungsgruppe nämlich hat ein katalytisch aktives Gel entwickelt, das Alkohol in ungefährliche Essigsäure umwandelt. In Studien mit Mäusen hat es sich bereits bewährt. Soll das also nun heißen, dass man Alkohol trinken und genießen kann, ohne die gesundheitsschädlichen Folgen spüren zu müssen? Das klänge ja fast zu gut, um wahr zu sein. Wie das Team der Forscher in der Fachzeitschrift Nature Nanotechnology berichtet, wandelt das Gel den Alkohol schnell und effizient in harmlose Essigsäure um, bevor er ins Blut gelangt und dort seine berauschende und gesundheitsschädigende Wirkung entfaltet. Raffaele Metzenga, Professor für Lebensmittel und weiche Materialien an der ETH Zürich, hat dazu laut Pressemitteilung der Universität Folgendes gesagt: Das Gel verlagert den Alkoholabbau von der Leber in den Verdauungstrakt. Im Gegensatz zum Alkoholstoffwechsel in der Leber entsteht dabei nicht das schädliche Zwischenprodukt Acetaldehyd. Acetaldehyd ist nämlich giftig und unter anderem verantwortlich für Lebererkrankungen, Entzündungen im Magen-Darm-Trakt oder Krebs. Die Substanz verursacht auch den Kater am Tag nach einem durchzechten Abend. Laut Weltgesundheitsorganisation sterben jährlich rund 3 Millionen Menschen im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum. Nun kommt aber die entscheidende Einschränkung. Das Gel ist nur wirksam, solange sich der Alkohol noch im Magen-Darm-Trakt befindet. Es könne deshalb bei Alkoholvergiftungen nicht mehr helfen, wenn das Ethanol, also der Wirkstoff des Alkohols, bereits ins Blut übergegangen ist. Auch helfe es nicht dabei, den Konsum generell zu reduzieren. Es ist zweifellos gesünder, gar keinen Alkohol zu trinken, sagt Metzenga. Das Gehe kann aber für Menschen interessant sein, die nicht ganz auf den Genuss verzichten möchten, aber ihren Körper nicht belasten wollen und nicht an der Wirkung des Alkohols interessiert sind. Und das ist der eigentliche Punkt. Denn die Wirkung des Alkohols entsteht erst nach Durchfluss durch den Magen. Und da wirkt dieses Gel dann auch nicht mehr. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man verzichtet auf die Wirkung des Alkohols, dann kann man mit diesem Gel den Schaden vermeiden. Oder aber man will die Wirkung des Alkohols haben, dann nützt das Gel auch nichts mehr. Und deswegen ist die vorschnelle Annahme, hier ein Wundermittel gefunden zu haben, um trinken zu können und trotzdem keinen Schaden zu haben, schlicht und einfach falsch. Wissenschaft kann gelegentlich auch in die Irre führen.